Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich freue mich, dass Sie da sind und begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung aus Wien, da anlässlich des Wahlsonntags. Und jetzt befinde ich mich hier im Epizentrum der FPÖ, das ist ja die große Wahlsiegerin, mutmaßlich ist noch nichts Definitives ausgezählt und neben mir steht ein sehr viel beschäftigter Mann. Es war sehr schwierig, ihn vor die Kamera zu bringen, denn er ist da auch vor ungezählten Kameras unterwegs, als Kommentator, ist ein Unternehmer, er ist auch im Stiftungsrat des ORF. Wir sind dann sehr gespannt, wie er die Leistung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beurteilt. Ich grüße ganz herzlich hier bei Weltwoche Daily den Peter Westenthaler. Ja, Herr Westenthaler, wie geht's Ihnen am heutigen Sonntag?
Ein herzliches Grüße. Es ist mir eine große Ehre, auch einmal bei Ihnen im Interview zu sein. Freut mich sehr. Ich bin ja ein Fan und großer Zuseher von Ihnen. Auch sehr inspirierend immer wieder. Na, heute geht es uns natürlich allen sehr, sehr gut. Vor allem freiheitlich, freidenkenden Menschen, die heute deswegen feiern, weil in diesem Land offenbar sich die Bevölkerung gegen das betreute Denken heute einmal so richtig gewehrt hat und für Freiheit und Demokratie abgestimmt hat. Ich habe jetzt gerade den sozialdemokratischen Generalsekretär gehört, die eine historische Niederlage eingefahren haben und nur mehr Dritter sind. Und der hat den heutigen Tag als schwarzen Tag für die Demokratie genannt, nur weil seine Partei verloren hat. Ich halte ihm entgegen, es ist heute eine Sternstunde der Demokratie in Österreich mit einem unglaublichen Ergebnis, das wir uns nicht einmal zu träumen gewagt haben, mit über 29%. Große Sache und jetzt geht es Ärmel aufkrempeln und das Land erneuern.
Ist eine unglaubliche Entwicklung, die FPÖ noch vor wenigen Jahren nach dieser Ibiza-Affäre am Boden, in den Medien schon sozusagen die Nachrufe. Und dann kommt dieser Herbert Kickl, der Mann eigentlich aus der zweiten Reihe, der Intellektuelle, der als Philosophiestudent, Philosophieabsolvent bei Jörg Haider angefangen hat. Wie erklären Sie dieses Phänomen Herbert Kickl? Wie muss man ihn charakterisieren?
Das kann ich deshalb recht einfach machen und auch mit einer gewissen Expertise, weil ich ja mit Herbert Kickl Tisch an Tisch im Büro von Jörg Haider in den 90er Jahren gesessen bin und wir gemeinsam damals dem Erfolgsweg der Freiheitlichen Partei mit Jörg Haider gemeinsam begründet eigentlich haben. Der Herbert Kickl ist einfach erstens nur unglaublich intelligent und er hat enorm viel Empathie und Herz für die Menschen. Er war der Einzige in diesem Wahlkampf, dem es gelungen ist, sich mit den Menschen zu verbinden auf verschiedensten Ebenen. Wenn man zum Beispiel nur die Plakatkampagne anschaut, einer von euch hat 5 gute Jahre versprochen. Er hat gesagt, nicht ich möchte Kanzler werden, sondern werden wir gemeinsam Kanzler. Er hat immer wieder die Menschen in den Vordergrund gestellt und er ist jemand, der halt genau weiß, nachdem er sehr unterwegs ist in der Bevölkerung, wo den Menschen der Schuh drückt. Und ganz ehrlich, natürlich sind wir beide auch in die Schule von Jörg Haider gegangen und das merkt man auch dann und wann. Der sitzt heute auf irgendeiner Wolke und freut sich sehr, denn bisher war das historische Ergebnis 1999 mit 26,9% und das wurde heute deutlich übertroffen und damit geht Herbert Kickl in die Geschichte ein. Ich glaube aber, dass ihm das gar nicht so wichtig ist, sondern wichtiger ist jetzt tatsächlich auch einiges umzusetzen. An der Freiheitlichen Partei kommt jetzt niemand mehr vorbei.
Sie kennen ja die Freiheitlichen schon sehr lange. Sie waren, Sie haben es gesagt, früh bei Jörg Haider dabei. Sie haben sozusagen die Fieberkurven der Entwicklung der FPÖ durchgemacht. Auch dieses BZÖ damals, da haben Sie auch sich engagiert. Ein Auf und Ab, ja, die Fieberkurvenpartei FPÖ. Was ist denn da eigentlich das Problem, dass das immer diese Ausschläge gibt, oben und unten? Da hat man von außen betrachtet den Eindruck, das ist jetzt nicht die absolut erdbebensicher stabile Sache. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist ein Lernprozess, glaube ich. Und das ist vielleicht auch der große Vorteil von Herbert Kickl, dass er all diese Phasen auch miterlebt hat. Nicht an vorderster Front, nicht in Funktion, aber im Hintergrund. Und er hat immer gesehen, wo sind Fehler passiert. Und ja, die Freiheitliche Partei hat Fehler gemacht, auch in der Vergangenheit. Es hat geknistert und geknastert, immer dann, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung gekommen ist. Und man hat aber gemerkt, die FPÖ ist bei allen Krisen irgendwie unkaputtbar. Deshalb, weil sie getragen wird von einer Welle der Übereinstimmung mit den Themen auch der Bevölkerung. Wir haben in diesem Wahlkampf die Migration als Hauptthema gehabt, wo man tatsächlich jetzt eine Trendumkehr versuchen muss, sonst werden wir fremd in der eigenen Heimat. Wir sind es teilweise schon, wenn man in Wien schaut. Die Inflation, die Teuerung bis hin, und ich glaube, dass auch ein wesentlicher Teil des Erfolges beim Wähler heute war, die Corona-Maßnahmen, die nach wie vor nachgeschwungen haben. Und jetzt wurde knapp vor der Wahl noch bekannt, das muss man sich vorstellen, dass am Montag der elektronische Impfpass in Kraft tritt und sich niemand davon abmelden kann. Das heißt, auf Knopfdruck Druck wird man jetzt dann bestimmen können, wer in Österreich geimpft ist und wer nicht. Also unglaubliche Dinge, und Herbert Kickl hat es immer geschafft, in all diesen Themenbereichen den Puls der Zeit und die Meinung der Menschen zu treffen, und deswegen ist er auch so erfolgreich.
Wie wird es jetzt weitergehen, wenn er jetzt Platz 1 behaupten sollte? Die ÖVP wäre auf Platz 2 nicht so stark abgestürzt, wie es einige Umfragen da vorausgesagt haben. Die SPÖ mit einem eben, Sie haben es gesagt, historisch schlechten Resultat. FPÖ Nummer 1, der Bundespräsident hat schon gesagt, also der Kickl, den werde ich nicht mit der Regierungsbildung beauftragen. Was ist da los? Was kommt da? Wird jetzt sozusagen die FPÖ an der Macht isoliert werden?
Wir wissen das nicht. Meiner Meinung nach sind wir in der demokratiepolitischen Normalität angekommen, dass endlich einmal eine Partei Erster geworden ist und daher den Auftrag vom Wähler bekommen hat, zu regieren. Auch das hat übrigens Kanzler Nehammer und der ÖVP immer vor der Wahl gesagt. Am Sonntag geht es darum, wer bekommt den Auftrag, in dieses Land zu regieren. Das ist jetzt ziemlich eindeutig mit 29%. Und daher ist diese Frage beantwortet. Natürlich kann es passieren, dass jetzt ÖVP, SPÖ und NEOS eine Art Koalition der Verlierer bilden gegen das demokratische Wahlergebnis. Dann wird sich Herbert Kickl nicht zurückreden, sondern wird in 2 Jahren dann nicht mehr um 29% laufen, sondern vielleicht um 35% oder 37%. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist bei dieser Eindeutigkeit, sofern es so bleibt, ich gehe mal davon aus, bei diesem Wahlergebnis, bei dieser Eindeutigkeit ist keine Regierung gegen die FPÖ zu machen. Das heißt, ich gehe grundsätzlich davon aus, erstens, dass Karl Nehammer zurücktreten wird und ein anderer an die Spitze der ÖVP kommt, der dann gemeinsam mit der FPÖ eine blau-schwarze Regierung bilden wird.
Man hat ja viel gelesen über die FPÖ. Ich habe gerade einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gesehen. Da sind ja ziemlich düstere Einschätzungen, die von da kommen. Generell, Sie sind im Stiftungsrat noch des ÖVP. Was sind die großen Missverständnisse, des ORF, entschuldigen Sie. Was sind die großen Missverständnisse der Medien über Herbert Kickl und die FPÖ? Was sind eigentlich die aus Ihrer Sicht vielleicht falschesten Beurteilungen, die da kursieren?
Na, ich glaube gar nicht, dass das Missverständnisse sind, sondern dass sich in so manchen Medien, vor allem im österreichischen Rundfunk, eine Art Enklave gebildet hat, eine Art Sekte, die besteht eben aus den traditionellen Machtgefüge von Rot und Schwarz, die halt sich zum Ziel gesteckt haben, und ich weiß das auch von einigen Aussagen am Königlberg, die Freiheitliche Partei darf nie mehr wieder in eine Regierung kommen. Das sieht man ja auch in der Berichterstattung. Man hat ja gestern noch versucht, am letzten Tag vor der Wahl irgendeinen Skandal zu erfinden, um irgendein Begräbnis, völlig skurril, einer Privatperson. Auch jeden Tag in dieser Wahlkampagne wurde versucht, Herbert Kickl und die FPÖ zu dämonisieren, den großen Popanz aufzubauen, den darf man nicht wählen, ist ein Antidemokrat. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist nach hinten losgegangen, weil Folgendes passiert ist: immer dann, wenn alle gegen einen sind, und in dem Fall waren ja wirklich alle Parteien und auch der ORF gegen einen, dann erweckt man die Unentschlossenen und die Nichtwähler und sagt, das ist jetzt interessant, eigentlich kümmere ich mich nicht so sehr um Politik und um Wahlen, aber wenn die alle gegen den einen sind, dann schauen wir den einmal an. Was sagt er? Welche Programme hat er? Und wir haben schon bei der EU-Wahl gesehen, dass 100.000 Wähler gekommen sind aus dem Nichtwählerbereich. Ich bin sicher, heute sind es noch mehr. Das heißt, es ist nach hinten losgegangen. Und ich glaube daher, dass wir auch im ORF eine Reform an Haupt und Gliedern brauchen. Wir müssen ja ein neues ORF-Gesetz bis April beschließen. Das ist der Verfassungsgerichtshof, der das vorgibt, weil, siehe da, der Verfassungsgerichtshof sagt, das oberste Kontrollgremium des ORF, der Stiftungsrat, wo ich einer von 35 bin, ist zu stark von der Regierung beeinflusst, weil er zu viele Regierungsmandate drinnen hat. Und das muss repariert werden. Und gemeinsam mit dieser Reparatur wird eine freiheitliche Partei in einer neuen Regierung ein neues ORF-Gesetz etablieren, wo tatsächlich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk objektiv, ausgewogen und unparteiisch berichten wird müssen.
Was bedeutet der Erfolg der FPÖ für die Europäische Union?
Naja, einen großen Erfolg auch für die neu gegründete Fraktion der Patrioten für Europa mit Viktor Orban, mit dem Tschechischen, auch mit den Franzosen. Also da hat sich ja etwas gebildet. Ich glaube, die Fraktion ist im Moment zweitstärkste oder drittstärkste in Europa. Das ist natürlich ein Schwung, der da durchgeht, weil sich ja alle vernünftigen Menschen und auch diese Fraktion in Europa klar positionieren auf der Seite der Vernunft, wenn es darum geht, jetzt Frieden zu machen in Russland, in der Ukraine, mit Russland und der Ukraine, weil dort ist ja überhaupt jegliche Ratio, jegliche Vernunft abgeschafft worden. Wenn uns jetzt knapp vor der österreichischen Wahl die Europäische Union mitteilt, ja, sie haben gar nichts dagegen, dass die Ukraine jetzt auch Russland angreifen darf, auf russischem Territorium, mit europäischen Langstreckenraketen, mit der NATO. Also die führen uns ja schnurstracks in einen dritten Weltkrieg hinein. Und da hat sich eine Vernunftfraktion gebildet, Mitte-Rechts, die da dagegen halten und sagen, wir brauchen Frieden und nicht mehr Aufrüstung. Noch nie in der Vergangenheit wurde ein Krieg mit mehr Waffen beendet, sondern eher mit weniger.
Die Neutralität, ein großes Thema für die FPÖ.
Ein zentrales Thema. Österreich muss und soll neutral bleiben. Hätten wir jetzt eine Regierung gehabt, die das auch gelebt hätte, würden wir heute wahrscheinlich zentraler Ort von Verhandlungen sein, von internationalen. Wie Österreich das war in den 70er, 80er Jahren mit Bruno Kreisky. Er war so jemand, der gefahren ist zu Gaddafi und andererseits auch mit den Israelis verhandelt hat. Das war ein großer Staatsmann. Seitdem haben wir keine Großen mehr gehabt. Vielleicht wird Herbert Kickl so einer werden, der aus Österreich wieder ein internationales Zentrum für Gespräche und Diplomatie macht.
Was unterscheidet die FPÖ von heute, von der FPÖ, in die Sie damals eingetreten sind und die Sie erlebt haben, mit der ja mittlerweile ja fast sagenumwobenen Gestalt des Jörg Haider?
Gar nicht so viel, wie man glauben möchte. Wie gesagt, Herbert Kickl kommt aus der Schule Jörg Haiders und jeder, der beide kennt, ich kenne beide sehr gut, sieht das auch, merkt das auch, dass er da viel mitgenommen hat. Er steht auch dazu. Bei der Abschlusskundgebung hat er gesagt, das ist eine Reminiszenz an Jörg Haider, weil er 1999 auch die Abschlusskundgebung am Stephansplatz vor 1000 Menschen gemacht hat. Da muss man stehen. Das ist Geschichte, Parteigeschichte, die sehr erfolgreich war. Aber der Unterschied zu heute ist, dass wir heute gefestigter sind, die Freiheitliche Partei gefestigter ist und auch ein stärkeres Personal als früher hat. Wir haben jetzt Regierungsbeteiligungen in drei Bundesländern, ob das Udo Landbauer ist, Marlene Swatzeck ist, das sind, oder der Heimbuchner in Oberösterreich, das sind gestandene Regierungspolitiker, die auch zeigen, dass man in Verantwortung Politik umsetzen kann. Das ist der Unterschied vielleicht zu früher. Und so gesehen habe ich um diese Freiheitliche Partei, auch wenn sie diesmal wieder in eine Regierung kommt, und davon gehe ich aus, keine Sorge, dass das eine gute Zeit wird.
Letzte Frage. Sie sind mit der FPÖ verbunden, aber es gibt natürlich noch andere stolze Parteien in der österreichischen Landschaft, zum Beispiel die SPÖ, damals mit dem legendären Kanzler Bruno Kreisky. Was wäre eigentlich Ihr Tipp als Politanalyst? Sie haben ja eine Sendung mit dem Josef Tschapp, die Sie da immer sich diskutierend die Themen zerlegen. Was wäre da eigentlich Ihre Empfehlung an die SPÖ? Da steckt ja irgendwie der Wurm drin. Was müssten eigentlich die machen, um wieder nach oben zu kommen, Ihrer Meinung nach?
Ich könnte das jetzt einfach machen und sagen, Sie sollen mehr auf den Josef Tschapp hören. Einer, der sich auskennt, wie man erfolgreich sozialdemokratische Politik machen kann. Und ich respektiere ihn auch sehr und diskutiere sehr gern mit ihm, weil er ein super Demokrat ist und sehr, sehr gute Ideen hat. Und man hat eben nicht auf ihn gehört in dieser Bewegung. Man hat ihn auch kritisiert. Tut man nicht. Man kritisiert keine Altvorderin. Aber Spaß beiseite, die Sozialdemokratie hat ein existenzielles Problem, das international zu begründen ist. In allen Ländern im Moment hat die Sozialdemokratie ein großes Problem und sie hat ein inhaltliches Problem. Solange die Sozialdemokratie nicht in der Lage ist, eine Antwort zu finden, und zwar eine klare Antwort auf das Thema Migration, Asyl und Zuwanderung, solange kann sie nicht realisieren. Und das wird man schon nächstes Jahr sehen. Da haben wir ziemlich genau einem Jahr in Wien die Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl. Wien ist ja nach immer das Mekka, glaube ich schon, das europäische, der Sozialdemokratie, wo ein Bürgermeister, ich glaube, mit 35% oder 37% regiert. Naja, da schaut es in den Umfragen auch nicht sehr gut aus, weil Wien derzeit, wir haben vor einigen Monaten die neue Statistik bekommen, mittlerweile 52% Menschen mit Migrationshintergrund haben, die hier leben, und 35% Menschen, die hier leben, ohne Staatsbürgerschaft. Das birgt Sprengstoff. Man sieht es jedes Mal in den Bezirken, vor allem in den Arbeiterbezirken, Kriminalität, Terrorismus, jeden Tag Messerstechereien und Unruhen. Und solange hier die Sozialdemokratie nicht in der Lage ist zu handeln, wird sie keine Wahlen gewinnen können.
Beim Thema Zuwanderung ist auch das Thema Islamisierung etwas, was vielen Sorgen bereitet. Auch in Österreich hört man dieses Stichwort, zum Teil auch in Deutschland. Ich war gerade in Hamburg. Was ist eigentlich Ihr Rezept gegen diese sogenannte Islamisierung? Was kann man da überhaupt machen?
Ich möchte es differenzieren, weil oft der Fehler entsteht bei vielen Menschen, die sich hier in, ehrlich, 29,2, die sich hier in den letzten Jahren wirklich hervorragend integriert haben, die hier leben, die hier arbeiten, die zur Schule gehen, die auch der islamischen Religion angehören, die hier friedlich leben wollen, die möchte ich nicht in einen Topf hauen, wenn ich von Islamisierung spreche, sondern ich meine die Islamisten, das heißt die Radikalen, das heißt jene, die sozusagen einen Gottesstaat errichten wollen und die Religion über die Politik stellen wollen, die wollen wir hier nicht. Und leider werden das immer mehr, weil wir seit 2015 kulturfremde Menschen ins Land geholt haben, aus Syrien, Afghanistan, Tschetschenien, wo auch immer, jetzt auch aktuell aus Somalia. Und da hat man nicht hingesehen. Und solange man nicht hinsieht, kommt halt jeder rein, der will. Und Herbert Kickl sagt, sofortiger Asylstopp, das wird eine der ersten Entscheidungen sein. Österreich wird keinen einzigen Asylanten mehr aufnehmen. Ist damit auch im europäischen Recht, Stichwort Dublin, Drittstaatsregelung. Wir müssen überhaupt niemanden aufnehmen. Und zweitens werden wir beginnen müssen, wieder Menschen mehr, wenn sie sich hier nicht integrieren wollen und wenn sie kriminell werden, abzuschieben. Das passiert ja auch nicht. Es wird ja kaum jemand abgeschoben, obwohl er hier kriminell wird, und wenn, dann kommt er wieder. Also da stimmt einiges nicht. Und das dritte Thema betrifft auch die Sozialdemokratie, ist, dass wir uns zurückbesinnen müssen, dass soziale Leistungen in erster Linie den Staatsbürgern, nämlich den Österreichern, zugutekommen sollen. Sie wurden da geschaffen, und auch die Mindestsicherung, dass man Österreichern, die kurzfristig und für einen kurzen Moment in Not geraten, aus der Patsche hilft. Und im Moment bekommen Asylanten, das war ja eines der typischen Beispiele in diesem Wahlkampf, eine Asylfamilie in Wien bekommt 4.800 Euro netto für keinen einzigen Tag, den sie hier gearbeitet haben. Und das sind Themen, da scheitert die Sozialdemokratie, und ich denke, das wird dann ähnlich bei der Wiener Wahl ausgehen wie heute.
Herr Westenthaler, ganz herzlichen Dank. Ich rück mich zum Abschluss auch noch ins Bild. Wir sehen in Österreich eine interessante Entwicklung, die man auch in anderen Ländern beobachten kann. Faktisch eine bürgerliche Mehrheit, aber die Bürgerlichen tun sich zum Teil schwer mit der Zusammenarbeit, vor allem hier jetzt vielleicht die ÖVP mit der FPÖ. Wir werden sehen, was da noch passiert. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sehr interessant. Und bleiben Sie dran, wir melden uns zurück.